Das linksdrehende Radio vermisst Jule. Jule, bitte melden an der Rezeption bei Radio Blau. Ihr hört das linksdrehende Radio auf Radio Blau. Es ist ziemlich genau 20 Uhr und wir heißen euch willkommen zur...
Nur das wird nachgereicht, sobald die Zahl steht. 528. Sendung.
Krass.
Da wie Sprachlosigkeit
fällt mir
auf einmal
nichts zu ein.
Ja. Ne? Ja.
Es herrscht allgemeine Sommerwochenendmüdigkeit bei mir.
Aha. Mhm. Gut. Bei mir nie.
Du hast es gut. Na dann verabschiede ich mich.
Ja. Das war
und
noch.
Leg mich vorne noch ein bisschen
schlafen.
Auf dem. Jetzt habe ich Deteron gedacht. Wie sagt man?
Divan.
Ja, Divan, richtig. Mhm. So macht man das.
Ja, Jule wird uns vielleicht noch behelligen.
Mhm. Ja, ich habe auch schon Angst.
Wie der Verkehr es zulässt. Mhm. Und bis dahin müssen wir das übliche Intro blänkeln. Können also nicht so richtig über das Wetter reden. Das wäre mit Jule prädestiniert. Geht aber so natürlich nicht.
Da fehlt uns einfach die Expertise, die Fachkraft.
Richtig. Ne? Genau. Es ist Stadtradeln. Es herrscht Stadtradeln. Mhm, offensichtlich der Auftakt. Scheint's.
Ja, genau. Der Anreiseweg für die arbeitstätige Bevölkerung, zum Beispiel Leute, die im Radio schaffen, wurde also fast also erschwert auf jeden Fall. Ne? Da hat wieder niemand an uns gedacht. Wir mussten uns so ein bisschen durchschlängeln. Zum Glück auch mit dem Fahrrad. Das ist ja dann, man kann sich fast ein bisschen rein ne? Und so durchschlängeln.
Teilweise wird Rücksicht genommen. Ah, man hat soeben draußen eine... Hupe.
Radio Blau grüßt das Stadtradeln. Es geht hier in der Nähe lang.
Ja, ja. Ne?
Sie haben es im Park gesehen. Als Stadt stehen war es dann noch, aber jetzt haben wir uns gefragt, ist das jetzt der Auftakt für die Saison, wo man dann die Kilometer zählt?
Naja, also ich denke ja. Das kann natürlich völlig falsch liegen und wir sind hier im Finale und alle Kilometer wurden schon getrackt, aber ich weiß nicht, es macht auch nicht so richtig Sinn. Oder im August die so eine Art Dienstradeln zu protokollieren, wenn vielleicht die meisten Urlaub haben. So ist es ja Land auf Land ab.
Naja, ich habe die Genossin noch losfahren sehen. Es herrscht übelst viele Leute. Ne? Also während das Ende des Stadtradelns quasi an der Sachsenbrücke stand, ist uns ja dann der Anfang, wer weiß, ob das der Anfang war oder mittendrin, hier vorne am Kreisverkehr quasi entgegengekommen. Wie hieß die Straße? Na, hier die Dings.
Na? Da, wo Jürgen Elsässer mal gewohnt hat.
Wo das Gästehaus der DDR steht. Dort war quasi mittendrin. So, genau, das unsere Live-Eindrücke von vom Stadtradeln. Mhm. Wir hatten wie immer dann nicht genug Zeit, uns hier noch rechtzeitig abzudaten. Das ist ja auch traditionell so, wenn wir durch den Park fahren, ne? Dann ist immer mal Konzert. Da wissen wir dann nicht, wer da spielt. Naja, so läuft das.
Habe ich mich neulich geärgert, als wir drüber redeten, dass ich nicht im Nachhinein nachguckte, wer das war. Hätte mich interessiert.
Können wir also wieder nicht nachreichen.
Nee. Naja, es benutzt ja auch niemand den Faxabruf, das muss man auch dazu sagen.
Ja, das ist, ja, stimmt. Ja. Wenn da mal wieder was passieren würde, es würde ja auch motivieren.
Ja. Ich habe gemerkt, dass Sommer zu Ende geht. Ich habe die Woche mal wieder was von Kretschmer gelesen. Ging es um Ukraine natürlich. Aber ansonsten nicht so richtig viel. Bin aus allen Wolken gefallen, als ich heute gelesen habe, dass der Bundesbeauftragte für Drogen der Bundesregierung Drug-Checking empfiehlt einzuführen, staatliches Drug-Checking. Mhm. Das ist dieser Hendrik Streeck auf dem CDU-Ticket. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die CDU drauf reagiert, weil es ja ihr Ticket ist, also ihr Drogenbeauftragter. Mhm. Und ich glaube, Drug-Checking galt bis jetzt eher so als des Teufels. Also,
also zumindest bei den nicht besonders progressiven Positionen, was Drogenpolitik angeht, innerhalb der CDU. Hattet ihr eigentlich im Linksdrehenradio ausreichend gewürdigt, dass Kretschmer bei Jung und Naiv war und dort kurz die Sprache verloren hat?
Ja, das ist schon eine Weile her. Über einen Monat. Mhm. Das weiß ich aber gar nicht, ob wir es wirklich gewürdigt haben. Genau, da ging es auch um Russland.
Mhm. Geht ja, so komme ich drauf.
Ja, ja, genau. Mhm. Und er wurde von, Name vergessen, Thilo Jung, gefragt, also nicht gefragt, sondern wurde
ob er sich wohl damit fühlt.
Ob er sich wohl damit fühlt, so als Sprachrohr des Kremls zu gelten. Und ich weiß nicht, da ist irgendwie, da gab es einen Black, wie sagt man, Bluescreen. Ein Bluescreen hatte er.
Genau so sah das aus. Er hat quasi Wirk gerade ausgeguckt, aber nicht mal, ich glaube nicht mal so richtig zu Thilo Jung, sondern in die Ferne. Ja. Und war ein paar Minuten ausgeschaltet quasi. Er hat einfach nicht geantwortet auf diese Frage. War ein interessanter Fernsehmoment, sag mal. Naja, Ministerpräsident ist er weiterhin. Worauf wollte ich denn jetzt hin? Ich bin nicht der Fitte, ich bin hier, ich muss...
Ich hatte vorhin eine gute Überleitung zu unserem eigentlichen Hauptthema, dachte aber, es ist noch zu früh, drei nach um, weil wir auch noch gar keine Musik gespielt haben. Mir fiel nämlich bei dem Stadtradeln natürlich auf, dass es eine gewisse Branche, Berufsbranche, Berufszweig gibt, der sehr vom Stadtradeln, also vom Radeln abhängig ist.
So. Also jetzt bin ich ja mal gespannt, welche Brücke hier gebaut werden soll.
Ja, ja, die... Von langer Hand mit Estrich und Zement. Genau.
Du meinst wahrscheinlich die Firma MIFA.
Die Firma MIFA, genau. Die streikt im Moment und weigert sich, E-Fahrräder herzustellen. Wegen eines gewissen Tillmanns. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Nee, wer ein bisschen den Blätterwald und die Nachrichten im Fernsehen verfolgt hat, hat ein bisschen was lesen können über Lieferando, den in Deutschland wahrscheinlich größten Lieferdienst, zumindest Anbieter für als Lieferdienst, der international auch tätig ist, nämlich so über die Arbeitsbedingungen, darüber, dass in diversen Städten gestreikt wird und dass Lieferando versucht, eine Rolle rückwärts zu machen, wenn es darum geht, noch eine der angenehmeren Arbeitgeber zu sein auf diesem Gebiet, verglichen mit anderen, kommen wir später dazu. Genau dazu werden wir nach der Werbung ein bisschen reden, haben dazu Gäste, sowohl virtuell als auch im Studio.
Wie oft hatten wir das schon eigentlich? Eine ganz neue Interviewsituation.
Ja, das müsste an einer Hand abzählbar sein, würde ich sagen. Völlig neu. Genau. Also wir reden über Lieferando nach der Werbung. Genau. Und jetzt könntest du sagen, ob dir noch was einfällt, sonst nestle ich.
Ach so. Ja, hattest du mitbekommen, dass das Fettiverse für den Grimme Online Award nominiert ist, erstmal?
Nee.
Siehste? Na, das war's auch schon.
Ach so. Kriegt man was dafür? Das ist ja dann Shortlist, oder?
Ja, genau. Ja, ne, also für die Nominierung bin ich mir jetzt nicht sicher, aber bekämen sie den Preis, wäre das natürlich ein Ding, sag ich mal. Aber genau.
Der Leipziger Autor Clemens Meyer hat, glaube ich, den Deutschen Buchpreis verpasst und bekommt deswegen nur 2.500 Euro für die Shortlist, anstatt ungefähr eine Viertelmillion, was wahrscheinlich so ein Deutscher Buchpreis im Sinne von Popularität und Buchverkauf bedeutet.
Und Überraschung, er hat wieder ein bisschen rumgejammert. Ne?
Naja. Zitat, so ein Oschi schreibe ich nicht nochmal.
Also falls jemand einen Buchpreis übrig hat und den Clemens Meyer zur Verfügung stellen könnte, vielleicht wäre da ein bisschen was geschafft. Naja, genau. Das Linksredner-Radio gibt rüber zur Musikredaktion und wir hören uns dann gleich und sprechen auf diversen Kanälen.
Die Musikredaktion spielt hoffentlich in Stereo nochmal Schreng Schreng und Lala mit dem schönen Titel, Namen des Titels für immer jung, My Ass. Wie ist dit? Niemand konnte ahnen, wie schwierig das ist mit der Wahnsinn. Awaken, yeah. So, das war eine sehr kurze Musik, deswegen kam da noch kurz was anderes. Wir hören das später noch insgesamt. Reichen das Lied nach, was jetzt nur angespielt wurde und haben wahrscheinlich die Technik überlistet im Sinne von, dass es alles funktioniert, einmal virtuell und einmal im Studio und genau, sagen erstmal Hallo zu Richard und Leo, wenn das jetzt alles funktioniert. Hörst du uns? Hören uns alle?
Ja, ich höre euch. Hallo, guten Abend.
Also ich höre Leo nicht.
Ach so, dann...
Immer noch nicht. Mal, dann probier mal einfach andere Kopfhörer.
Alles klar.
Genau, gut. Nein, wir klären hier noch Dinge. Genau. Richard ist für uns im Studio. Richard direkt bei Lieferando tätig und Leo als Gewerkschafter bei der Gewerkschaft für Nahrungs- und Genussmittel.
NGG. Genau. Gaststätten. Vielleicht, ja. Genau, stellt euch doch gerne mal kurz selbst vor, was euch so einfällt, ein paar Sätzen, was ihr macht, wer ihr seid.
Ja, also hallo erstmal, danke für die Einladung. Ich bin Richard, ich bin seit Anfang 2021 bei Lieferando, bin hauptsächlich Student und bin seit knapp über einem Jahr auch im Betriebsrat aktiv und versuche da auch so ein bisschen für die guten Arbeitsbedingungen bei Lieferando zu kämpfen. Ja, mit mehr oder weniger Erfolg. Lieferando macht gerne, was sie wollen. Aber genau, wir arbeiten hart weiter dran, dass es besser wird.
Jo, und ich bin Leo, genau, bin Gewerkschaftssekretär zur Ausbildung bei der Gewerkschaft NGG in Leipzig. Mache das jetzt seit Oktober letzten Jahres und vorher war ich tatsächlich selber beschäftigt bei Lieferando für knapp 4 Jahre und war da von diesen 4 Jahren auch so 2,5 im Betriebsrat und auch gewerkschaftlich aktiv und bin quasi über die Schiene dann auch zur Gewerkschaft gekommen.
Ja, weiß nicht. Es wird gestreikt bei Lieferando, aber genau, vielleicht könnt ihr mal kurz zur Einführung, was ist die Situation gerade? Warum, was passiert gerade im Großen und Ganzen, im großen Betrieb?
Ja, also das Gute, sage ich mal, bei Lieferando war eigentlich immer, dass sie sich von den anderen Lieferplattformen unterschieden haben, weil Lieferando feste Arbeitsverträge hat. Jetzt wollen sie aber es der Konkurrenz auch mal gleich tun und wollen auch mit Subunternehmen arbeiten und haben deswegen angekündigt, jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres 2000 Stellen in Deutschland abzubauen und an Subunternehmen auszulagern. Und das gefällt uns natürlich nicht so gut.
Genau, ich würde vielleicht noch ergänzen, was halt auch ein bisschen das Absurde an der Sache ist, ist, dass Lieferando ist ja Marktführer mit 75% in Deutschland ungefähr. Das heißt, die sind eigentlich, müssen sich jetzt nicht unbedingt auf dieses Race to the Bottom, wie wir das immer nennen, einlassen und müssten jetzt eigentlich nicht so massiv Stellen abbauen, um irgendwie Marktanteile noch zu erwerben oder den anderen abzuluxen oder so. Die könnten eigentlich den Standard, den vergleichsweise bisher guten Standard eigentlich auch beibehalten und so die Konkurrenz auch über bessere Arbeitsbedingungen unter Druck setzen. Aber wir nehmen das natürlich auch gerne als Ausrede zu sagen, naja, die anderen sind ja schon so schlecht, deswegen müssen wir uns jetzt auch an denen orientieren. Und absurderweise wollen sie eben nicht nur Stellen abbauen oder verlagern auf Subunternehmen, sondern wollen gleichzeitig auch eigentlich wieder, also mehr ausliefern sozusagen, aber eben nicht mit der eigenen Flotte, sondern eben mit Subunternehmen.
Stichwort Arbeitsbedingungen, jetzt habt ihr beide ja schon von das Wort Betriebsrat gedroppt und auch da kann man sich ja vielleicht, wenn man woanders hinguckt, Stichwort Amazon oder so, weiß man ja auch, dass so eine Gründung eines solchen manchmal alleine schon überhaupt nicht schwer ist, überhaupt nicht einfach ist, so rum. Genau, wie war das bei Lieferando so, also Stichwort Betriebsrat, offene Türen oder?
Also ich glaube, Leo kann da sogar dann noch mehr dazu sagen, aber im Prinzip hat Lieferando, als sie Foodora übernommen haben, den Betriebsrat von Foodora mit übernommen oder die Betriebsräte, das weiß ich gar nicht, ob es mehrere waren. Genau, und dann hat sich das nach und nach auch in anderen Städten etabliert, dass zum Beispiel in Leipzig, wir haben dann 2022 das erste Mal einen Betriebsrat gewählt und da kommen auch regelmäßig neue dazu. Es sind halt jetzt, wie gesagt, super viele etablierte schon, aber es gibt da immer auch frischen Wind. Und dass auch mal in kleineren Städten sich Leute zusammenschließen und auch Bock haben, gegen die schlechten Bedingungen anzukämpfen. Genau, also es geht auf jeden Fall immer Schritt vor Schritt voran. Genau.
Ja, also ich würde auch sagen, ich glaube, es gibt generell nicht so viele Arbeitgeber, die gerne Betriebsräte im Unternehmen haben, vor allem wenn das, sage ich mal, noch nicht so etabliert ist, wenn das jetzt schon jahrzehntelang gewachsen ist, wie ja auch in vielen von unseren anderen Betrieben, ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber vor allem die Anfangszeit, bei der ich jetzt auch gar nicht so dabei war, das war auch noch vor meiner Zeit, aber wie ich jetzt schon gesagt habe, so hauptsächlich bei Foodora, war das, glaube ich, schon nochmal ein härterer Kampf, sich da wirklich zu etablieren. Und unser Betriebsrat in Berlin, in dem ich auch saß, der wurde 2022 gegründet. Das war zu einer Zeit, wo es schon mehrere Betriebsräte gab, also andere haben für uns schon so ein bisschen den Weg geebnet. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass es super gewünscht ist oder super easy ist. Ich glaube nur, es war halt auch schon mal komplizierter. Aber so ein bisschen hat sich das Unternehmen, glaube ich, einfach inzwischen damit arrangiert. Es kommt dann auch einfach sehr auf die Stadt drauf an, wer konkret von Unternehmensseite aus den Betriebsrat betreut. Da gibt es Städte, wo das vielleicht ein bisschen reibungsloser läuft in bestimmten Phasen und Städte, wo es aber einfach auch ein Dauerkampf ist. Was aber auf alle Fälle ein großes Problem ist, mit dem wir zu kämpfen haben, ist, dass im Betriebsverfassungsgesetz, was ja so ein bisschen ja, das Hauptgesetz ist für Betriebsräte und für betriebliche Mitbestimmung, dass da nicht so ganz definiert ist, wo denn überhaupt ein Betriebsrat gegründet werden kann. Wir sind der Auffassung, in jeder Stadt, wo Lieferando ausliefert, kann ein Betriebsrat gegründet werden, aber Lieferando möchte eben, dass es sich orientiert an den internen Leitungsebenen, Zuständigkeiten und so weiter, sprich, dass halt mehrere Städte auch durch einen Betriebsrat vertreten sein können. Und so wollen sie eben zum Beispiel, dass Leipzig, Dresden, Chemnitz, Halle und ich glaube noch eine Stadt, oder war es das, Richard? Ja, genau, Erfurt, dass die zusammen von einem Betriebsrat vertreten werden, was es natürlich wieder komplizierter macht, wenn halt die meisten Betriebsratsmitglieder dann eben in Leipzig oder Dresden sitzen, dann müsste man theoretisch immer nach Erfurt fahren, um da irgendwie mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen zu können. Und es wird Anfang nächsten Jahres dann vom Bundesarbeitsgericht final geklärt werden, was denn jetzt gilt. Ne? Also eine Stadt, ein Betriebsrat oder irgendwelche Regionalkonzepte, das ist einfach gesetzlich nicht ausdefiniert, weil das wahrscheinlich noch aus den 70er, 80ern irgendwie ist und das einfach nicht mehr mit der heutigen Zeit Schritt hält. Und Lieferando legt es natürlich bisher so aus, wie es ihnen in den Kram passt. Und die wollen natürlich lieber weniger Betriebsräte, die dann für größere Flächen zuständig sind.
Vielleicht können wir das mal kurz den Status quo ausklamüsern. Also wenn man jetzt so von Leipzig ausgeht, ja, wir haben also als Kundinnen haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel mit Lieferando zu bestellen. Es gibt halt so Uber Eats, es gibt Volt. Was ist denn jetzt eigentlich erstmal so der Unterschied? Warum wird Lieferando, was die Arbeitsbedingungen angeht, noch so gelobt im Vergleich zu den anderen? Was sind so, also genau, was ist eigentlich der große Unterschied zwischen diesen ganzen Firmen?
Also zum einen sind es auf jeden Fall die festen Arbeitsverträge, die unbefristeten Verträge. Das ist auf jeden Fall der große Knackpunkt. Die betriebliche Mitbestimmung. Also Lieferando ist das einzige Plattformunternehmen, wo es Betriebsräte gibt. Und also ich denke auch allgemein, die Unternehmensstruktur ist vielleicht auch minimal transparenter als bei den anderen Unternehmen. Weil gerade Volt und Uber Eats arbeiten auch sehr viel mit Subunternehmen zusammen schon. Uber Eats ausschließlich und Volt seit ein paar Jahren so hybrid 50-50. Und genau, und da schaut man dann halt eben nicht mehr durch, wenn es ein Subunternehmen, Sub-Subunternehmen gibt. Und die schlechten Arbeitsbedingungen werden dann halt einfach so zu anderen Unternehmen geschoben und wird dann gesagt, ja, ist nicht unser Problem, die müssen sich drum kümmern.
Ich habe irgendwo die Zahl 10% gelesen, also 10% der Beschäftigten sollen entlassen werden quasi bei Lieferando. Du hast vorhin gesagt, in Hamburg wären das sowas wie 550 bis 600 Leute. Wie viele Leute arbeiten eigentlich bei Lieferando? Wie viele sind es in Leipzig?
Insgesamt sind es, ich habe die Zahlen im Kopf, zwischen 9.000 und 10.000. Es sollen 20% entlassen werden, also ungefähr 2.000. Mhm. In Leipzig sind wir so 310 bis 320 ungefähr gerade. Und bei uns sollen, also ja, das sind halt keine Zahlen, die Kollegen jetzt genau betreffen, aber bei uns sollen 10% vom Ordervolumen ausgelagert werden. Wie viele KollegInnen das dann betrifft, ist dann, kommt auf die Vertragsart an und wie Lieferando das auslegt dann wahrscheinlich.
Genau, das, also auch da bei den 9.000 bis 10.000 Stellen muss man halt immer sagen, das sind halt quasi Köpfe, wenn man so will, eine einzelne Person. Und dadurch, dass es aber einen riesen Vertragsmix gibt von Minijobbern über Leute, die 15 bis 20 Stunden pro Woche arbeiten, bis hin zu 35 oder wenn viel los ist, auch teilweise mehr, ist es halt immer schwierig zu sagen, was ist jetzt genau mit Stellen gemeint. Sind das jetzt wirklich 2000 Stellen oder 2000 Personen oder sind das 2000 Vollzeitäquivalente, was natürlich bei einem hohen Teilzeitanteil wesentlich mehr Menschen betreffen würde. Das ist bisher immer noch relativ intransparent. Also von den Daten, die ich bis jetzt gehört habe, tendiere ich eher dazu zu sagen, es handelt sich wohl um 2000 Vollzeitäquivalente, weil das Unternehmen auch grundsätzlich eigentlich immer mit Vollzeitäquivalenten rechnet, weil das natürlich auch einfacher ist. Das würde dann aber im Umkehrschluss eben auch bedeuten, dass es wahrscheinlich mehr als 2000 Personen trifft, sondern eher Richtung 3000, 4000, je nachdem, aus welchen Vertragsarten sich diese Stellen dann quasi zusammensetzen.
Was passiert denn dann jetzt gerade in Deutschland? In Leipzig habe ich es vorhin rausgehört im Vorgespräch noch nicht so richtig, aber in manchen Städten gibt es jetzt also Streiks, gibt es andauernde Streiks, so genau. Was passiert so auf dieser Ebene und was sind die Forderungen an wen?
Leo, willst du das übernehmen? Du bist ja da besser drin.
Genau, also grundsätzlich, wie gesagt, ist dieser Stellenabbau soll eben bundesweit stattfinden und es gibt jetzt sozusagen einfach eine Liste, wo halt geguckt wird, okay, welche Städte sind betroffen, manche Städte sollen nur in Anführungszeichen reduziert werden. Leipzig ist da tatsächlich, nach allem, was ich gehört habe, jetzt noch nicht so krass betroffen. Ich sage bewusst noch nicht, weil das ist ja vielleicht auch nur der Anfang und in einem halben Jahr erwarten uns vielleicht noch ganz andere Sachen. Genau, aber manche Städte werden eben auch komplett geschlossen und teilweise auch Städte, wo es eben Betriebsräte gibt, die vielleicht auch ein bisschen unangenehm sind fürs Unternehmen. Deswegen streiken wir jetzt. Ich meine, an sich ist es eine unternehmerische Entscheidung. Das Unternehmen kann das leider so machen. Das ist rechtlich legal, ob das so fair und so cool ist. Das kann jeder für sich selber natürlich entscheiden. Wir finden das natürlich total scheiße, dass da einfach jetzt die bisher, wie gesagt, noch relativ guten Arbeitsbedingungen, was Richard ja auch schon gesagt hatte, durch Direkteinstellungen und so weiter, dass das jetzt aufgegeben wird, einfach unter dem Vorwand, dass man sich hier an der Konkurrenz einfach nur orientiert. Und genau, wie gesagt, wofür wir streiken, da muss man immer so ein bisschen auch aufpassen mit dem Streikrecht in Deutschland. Es muss halt eine tariffähige Forderung sein. Und wir können nicht dafür streiken, dass Standorte nicht geschlossen werden. Das ist keine tariffähige Forderung. Das können die Arbeitgeber so machen. Wofür wir aber streiken können, wozu wir jetzt aufgerufen haben, ist eben, dass es einen Sozialtarifvertrag gibt. Und in einem Sozialtarifvertrag kann man viele Sachen regeln, die halt quasi eintreten, wenn ein Standort geschlossen wird. Zum Beispiel, dass es nochmal eine Finanzierung gibt für Weiterbildungsmöglichkeiten, damit die Kolleginnen und Kollegen, die dann ihre Arbeit verlieren, eben sich weiterbilden können und dann vielleicht auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen haben oder dass man eben auch ganz einfach Abfindungen verhandeln kann und die in einem Tarifvertrag festschreibt und dass eben sobald ein Standort geschlossen wird, einfach klar ist, was dann passiert, ne? Wie hoch muss eine Abfindung sein und so weiter. Und dafür wird jetzt gestreikt, teilweise in Städten, die komplett geschlossen werden, teilweise in Städten, die auch reduziert werden müssen, weil es im Endeffekt ja alle angeht. Wie gesagt, es hieß Anfang des Jahres, gab es einen Piloten in Berlin-Spandau mit Subunternehmen und da hat die Geschäftsführerin Caroline Malzbender hoch und heilig versprochen, das ist nur ein Testpilot und es wird nicht ausgeweitet und so weiter. Naja, und 3 Monate später haben wir halt die Nachricht bekommen, 2000 Stellen werden abgebaut. Deswegen gebe ich da relativ wenig drauf, dass das jetzt irgendwie das Ende sein soll. Wenn sich das als gut herausstellt fürs Unternehmen, diese Stellen auf die Art und Weise auszulagern, dann werden die das sicherlich auch in anderen Städten machen. Warum sollten sie das nicht machen?
Wie organisiert ihr euch, Richard? Also du im Vorgespräch hast du erwähnt, dass da gewerkschaftliche Organisierungsgrad, sagen wir mal, ausbaufähig ist. Genau, man muss ja irgendwie an die Leute ran, ne? An die Kolleginnen sozusagen.
Ja, genau, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Wir sind ja jetzt nicht so der klassische Betrieb, wo man morgens in die Fabrik kommt und dann alle Leute sich begrüßen oder so.
Am Tor.
Genau. Wir sehen uns vielleicht mal zufällig auf der Straße, aber es gibt halt auch Tage, wo man halt mal überhaupt keine Kolleginnen sieht. Und deswegen ist das relativ schwierig, da auch alle immer abzuholen. Es wird auf jeden Fall deutlich besser. Also gerade durch die Brisanz, die gerade halt da ist, ist es halt auch ein bisschen leichter, dann die Leute auch einzufangen alle, aber es ist immer noch schwer.
Ja, ich, was für mich hilft, was mich früher noch, als ich selber bei Lieferando gearbeitet habe und auch bis heute, was ich immer wieder einfach merke, jetzt auch im Kontrast zu anderen Betrieben, ich sehe jetzt ja auch einfach diese klassischen Betriebe, von denen Richard gerade gesprochen hat, wo man sich jeden Tag begrüßen kann und so, aber ich finde, die WhatsApp-Gruppen sind extrem wichtig, eine Social Media, die Leute arbeiten ja so gesehen alle mit dem Handy und sind wesentlich digital affiner, als das jetzt in anderen Betrieben der Fall ist, insofern ist das zumindest vielleicht ein kleiner Vorteil, dass man eben über soziale Medien ganz viel machen kann. Und tatsächlich, und dafür braucht man ja wiederum auch einen Betriebsrat, sind Betriebsversammlungen einfach extrem wichtig, ne? Und die kann man halt nur abhalten in Betrieben, wo es auch einen Betriebsrat gibt. Und das ist, sage ich mal, auch wirklich ein wichtiger Baustein, um einfach die Kolleginnen und Kollegen mal vor Ort persönlich treffen zu können. Und ich finde bis jetzt alle Betriebsversammlungen, auf denen ich war, die waren immer total schön, weil die Leute sich irgendwie mal sehen können und sich mal auch in der Pause oder so bei einem Kaffee oder bei einer Kippe halt austauschen können, was gerade so abgeht. Jetzt nicht nur um Arbeitskämpfe, auch so das allgemeine Alltägliche, worüber man ja mit Kolleginnen und Kollegen im Büro jetzt irgendwie auch mal redet. Und das ist eben extrem wichtig, diese Betriebsversammlung auch zu haben.
Das ist wahrscheinlich eine sehr blaue Frage und nicht zu beantworten, würde mich aber interessieren, gibt es zu diesem ganzen Thema irgendwie Feedback von den so gesehen ja Hauptnutzenden, also den Restaurants und so? Also ist das bei denen ein Thema? Interessiert die das auf irgendeine Art und Weise? Ich meine, die haben ja damit irgendwie was zu tun und ja, keine Ahnung, würde mich nur so Fantasie interessieren?
Also den Gedanke hatte ich tatsächlich noch gar nicht, aber das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ich habe es nur aus einer anderen Stadt gehört, dass ein Kollege davon erzählt hat, dass der Restaurantpartner im Gespräch dann gesagt hat, ja, wenn Lieferando dann nur noch mit Subunternehmen liefert, dann bin ich nicht mehr dabei, dann bin ich raus. Genau, aber ja, das kann ich mir auch mal für die Zukunft vornehmen, mit den Restaurantpartnern zu reden.
Also wir haben es in Berlin mal gemacht, als wir hier auch gestreikt haben und haben die versucht, so ein bisschen anzusprechen. Ich meine, an sich sind die aus der Thematik komplett raus, das stimmt. Aber da gibt es ja auch Presseberichte drüber, dass die auch total über den Tisch gezogen werden am Ende, dass die Riesen, Liefergebühren und so weiter bezahlen, Vermittlungsgebühren und so. Und die werden halt auf eine andere Art, sage ich mal, sind die genervt von Lieferando. Wäre eine interessante Idee, auf alle Fälle bei einem, vor einem Streik auch mal die Restaurantpartner anzuschreiben und zu sagen, ey, wenn ihr Lieferando eins auswischen wollt, wir streiken heute und ihr könnt ja jetzt auch mal irgendwie aus Versehen den Stecker rausziehen aus dem Terminal oder so. Ob die das dann machen oder nicht, ist ja deren Sache und ob die dafür Strafen bekommen oder nicht, ist auch eine andere Frage. Aber alle, nach allem, was man hört, sind die auf einer anderen Art auch not amused von dem Umgang mit Lieferando.
Genau, ich glaube, ich weiß nicht, ob das bundesweite Zahlen sind, aber ne, die Vermittlungen allein, das sind so irgendwie grob 15%. Und wenn die Auslieferung mit dabei ist, reden wir dann schon so über Richtung 30%. Das ist also schon eine Stange Geld. Dementsprechend sind ja auch die Preise direkt auf einer Restaurant-Website und auf der Lieferando-Website durchaus auch unterschiedlich, beziehungsweise wenn man vor Ort ist, so, das ist wenig überraschend. In der Berichterstattung hat man jetzt immer viel über den Plural Subunternehmen gelesen, es scheint aber, gefühlt geht es irgendwie meistens in Deutschland aber nur um Fleet Glory, ein Name, der meine Zunge wirklich sehr schwierig aussprechen kann, Fleet Glory. Genau, das ist also so eine Firma, die irgendwie versucht dann, also Leute ohne feste Arbeitsverträge anzustellen. Es gibt da seltsame Geschichten, dass Leute erzählt haben, sie mussten dreistellige Beträge bezahlen, um dort überhaupt freigeschaltet werden in der App, Fleet Glory dementiert, etc. Dann irgendwie das Geld seltsam bar ausgezahlt wird, wöchentlich, das war so eine Berliner Geschichte. Genau, also ist das tatsächlich so ein Ding, dass wir bei Subunternehmen jetzt in Deutschland dann tatsächlich davon reden, dass es da eigentlich so eine Monopolstellung gibt? Stichwort Fleetlery, dieser Name, Mann, genau. Oder gibt es, wie der Name, also bei Amazon, so Amazon ist das ja bekannt, ne? Da gibt es ja wirklich Dutzende Firmen, die für die arbeiten. Genau, aber ist das in Deutschland dann tatsächlich eine nutznießende Partei, Firma, Fleetlery? Weiß man da was darüber?
Also ich glaube, wir werden das so schnell gar nicht mal erfahren, weil das gar nicht mal über, also Lieferando sind im Prinzip zwei Unternehmen. Wir Kuriere sind ein Unternehmen, das heißt Takeaway. Und dann gibt es noch Your Delivery, die sind für die Plattform zuständig. Und Your Delivery sagt jetzt eben, Takeaway, ihr bekommt jetzt die Aufträge nicht mehr, wir geben die Aufträge jetzt an jemand anders. Und wir verhandeln aber nur mit Takeaway. Deswegen wird das wahrscheinlich dann eine Entscheidung sein, die wir gar nicht so richtig mitbekommen. Aber Fleetlery an sich ist, ich gehe mal davon aus, das ist halt auch super intransparent. Die werden dann wahrscheinlich auch wieder mit Subunternehmen arbeiten. Die beschäftigen die Leute nicht selbst, die kümmern sich dann nicht selbst drum, sondern die haben dann auch wieder untergeordnete Flottenpartner, die dann wiederum Kuriere einstellen.
Die sind auch nur die Plattform sozusagen.
Genau.
Oder so Konzept Zeitarbeitsfirma oder so? Also die haben dann keine festen Arbeitsverträge offenbar, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Nee, das ist, glaube ich, nicht zu vergleichen, weil bei Fleetlery liest man ja, es gibt ja nicht mal Stundenlohn. Du wirst ja quasi pro Lieferung irgendwie bezahlt. Das ist ja nochmal, also ja.
Zeitarbeitsfirmen haben ja auch Tarifverträge.
Stimmt, ja.
Genau. Mhm. Die verdienen tatsächlich mehr als wir. Mhm. Haben wir aber auch einige im Unternehmen.
Mhm. Was ist denn jetzt aus eurer Sicht so die, also was ist denn die sinnvolle politische Art, das Ganze jetzt zu unterstützen? Sollte man aus arbeitskämpferischer und oder meinetwegen aus linker Sicht solche Firmen einfach nicht benutzen, sich nicht beliefern lassen? Sollte man jetzt erst recht? Also was ist so, genau, wie kann man da, sollte man jetzt mitstreiken, aber es trotzdem eigentlich benutzen? Keine Ahnung, frage ich mich bei sowas immer. Ich erinnere mich an Flaschenpost versus Durstexpress, da war es ja ein bisschen anders. Da hat er als eine Firma hat die andere aufgekauft sozusagen. Da gab es dann auch Streit um die Arbeitsbedingungen, ist aber, glaube ich, trotzdem immer noch mit festen Arbeitsverträgen und genau, gestellten Autos und alles sowas, also auch nicht zu vergleichen. Genau, whatever. Also was ist so eure Sicht darauf aus Unterstützungssicht?
Gute Frage. Also boykottieren und einfach zu einer anderen Plattform gehen, glaube ich, ist nicht sehr sinnvoll, weil Volt und Uber Eats sind genauso böse, noch böser. Ja, also ich spreche jetzt mal als Nicht-Kurier, als Nicht-Betriebsrat. Holt euch euer Essen selbst beim Restaurant ab oder lasst direkt vom Restaurant liefern, bestellt direkt beim Restaurant.
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, also ich bestelle bei Lieferando auch selber nicht, aber tatsächlich, weil du es jetzt auch gerade erwähnt hast, ich bestelle durchaus auch mal bei Flaschenpost. Ich habe auch da tatsächlich mal ein paar Monate gearbeitet, deswegen weiß ich auch, wie schwer das ist. Und ich versuche halt, wenn man solche Service schon nutzt, das spricht für mich jetzt grundsätzlich erstmal nichts dagegen, aber dass man auf alle Fälle Trinkgeld gibt, bestenfalls auch bar, wenn es geht, und dass man auch im Treppenhaus entgegenkommt. Also gerade bei Flaschenpost helfe ich immer mit Schleppen, weil ich einfach weiß, wie anstrengend es ist, wenn man das den ganzen Tag macht. Und es ist natürlich trotzdem aber auch ein praktischer Service und dass man einfach so ein bisschen mitdenkt und sich nicht alles bis nach oben tragen lässt. Also vor allem, wenn man jetzt auch eine Pizza bestellt und im 5. Stock wohnt, da bricht sich, glaube ich, keiner einen Zacken aus der Krone, wenn man da ein bisschen entgegenkommt. Natürlich aber trotzdem weiterhin auch gucken, wie entwickelt sich die Branche, was sind denn jetzt die besten Arbeitgeber und da einfach solidarisch sein, wo es halt geht. Weil, wie gesagt, durch einen Boykott ist einerseits ein nachvollziehbarer Reflex, auf der anderen Seite hängen ja trotzdem halt auch Arbeitsplätze dran. Deswegen muss jeder für sich selber entscheiden, aber wenn man sich dazu entscheidet, dazu bestellen, dann einfach, wie gesagt, Trinkgeld geben, entgegenkommen, vielleicht jetzt nicht unbedingt im strömenden Regen bestellen, vielleicht gucken, dass man bei einem Restaurant auch in der Nähe bestellt, damit man jetzt die Kuriere nicht durch die ganze Stadt fahren müssen, nur um einen Döner zu transportieren oder so. Genau, einfach so selber ein bisschen mitdenken, was, sag ich mal, eine solidarische Art ist, zu bestellen sozusagen.
Hallo, ich steig mal von der Seite ein.
Jule, gucke.
Ich habe nicht das gesamte Gespräch gehört. Also wenn ich jetzt eine Frage stelle, die schon gefragt wurde, kassiert das eine. Aber dazu, das ist ja so die Frage, ne? Klar können wir in der linken solidarischen Bubble dazu aufrufen, so zu agieren, wie Leo, du und Richard, du das gesagt haben. Aber man muss ja auch sich ehrlich machen, dass solche Plattformgeschäfte, ich habe auch noch nie Essen bestellt über Lieferando oder irgendwas und benutze auch keine Pizza-Lieferdienste. Der Effekt bleibt begrenzt, ne? Weil es hat sich durchgesetzt und Menschen sind wahrscheinlich einfach im Kapitalismus nicht solidarisch. Trotzdem finde ich es gut, da zu appellieren. Aber ich wollte fragen, wenn ihr noch nicht darüber gesprochen habt, Stellenabbau, die Stellen, die abgebaut werden sollen, wie da sozusagen der Stand ist, ne? Oder ob es da Perspektiven gibt. Habt ihr darüber schon gesprochen?
Ja, über die Zahl, aber jetzt vielleicht nicht darüber, ob schon klar ist zum Beispiel, wie die abgebaut werden sollen. Also Stichwort, ob das einfach nur abgewartet wird, dass irgendwelche Verträge auslaufen.
Ja.
Oder genau, nee, also da können wir noch mal rein, ob man in Details weiß, wen das betreffen wird und wie.
Ich würde noch kurz einen Satz zu der letzten Gesprächsrunde sagen. An sich, der Job ist halt einfach mega geil. Wenn die Arbeitsbedingungen besser wären, dann wäre, glaube ich, überhaupt kein Problem, auch mal was zu bestellen, einfach mal faul zu Hause zu sitzen und sagen, hier, heute gönne ich mir mal was, weil der Job macht einfach mega viel Spaß. Und deswegen machen den Job auch noch relativ viele Leute. Andere Leute, gerade migrantische KollegInnen, sind darauf angewiesen, werden halt ausgebeutet, aber das muss ja auch nicht sein. Wenn es bessere Arbeitsbedingungen gibt, können auch die davon profitieren. Mhm. Genau, und können auch mehr Spaß dran haben. Genau. Die Frage war gerade,
wie das genau aussieht. Und die Zahl für Leipzig klingt ja erstmal relativ gering. 12 Stellen, glaube ich, ne? Sind jetzt so im Raum, aber genau,
fest. Ja, ist jetzt überhaupt noch nichts bestätigt. An sich muss jetzt erstmal der Interessenausgleich stattfinden. Mit dem Gesamtbetriebsrat wird er dann verhandelt. Die Verhandlungen haben jetzt noch nicht angefangen, aber die werden jetzt demnächst wahrscheinlich anfangen. Und da wird sich dann herausstellen, wie genau die ganze Maßnahme aussehen wird, wo, wie viele Stellen abgebaut werden. Vielleicht kriegt der Gesamtbetriebsrat auch was rausgeschlagen, dass eine Stadt nicht geschlossen werden muss, weil Lieferando begründet es auch teilweise damit, dass die Städte einfach nicht effektiv sind oder nicht profitabel genug. Aber ja, wenn das dann damit begründet wird, dass Subunternehmen profitabler sind, ist das ganz schön weak.
Und ganz pragmatisch, was ist da zu erwarten, was so ein Gesamtbetriebsrat da verhandeln kann? Wahrscheinlich nicht alle Stellenabbauer verhindern, aber so ein bisschen pokern und ein bisschen was rausholen. Aber nicht, dass die komplette Palette.
Ja, also das hatte Leo ja vorhin auch schon gesagt. Okay. Im Endeffekt ist es eine unternehmerische Entscheidung. Da kann man jetzt nicht so viel dagegen machen, aber kann trotzdem verhandelt werden, über welchen Zeitraum das zum Beispiel abgebaut wird. Leo, da weißt du vielleicht auch noch mehr dazu, was da jetzt alles genau drin sein kann in dem Paket.
Nee, tatsächlich jetzt auch nicht so sehr, weil es halt wie gesagt auf Gesamtbetriebsratsebene ist und ich, also das ist jetzt nicht so meine Zuständigkeit, aber ich denke auch, also was jetzt schon gesagt wurde, dass man es einfach sozialverträglich vielleicht irgendwie macht, dass man es über einen längeren Zeitraum macht, dass es jetzt nicht wirklich irgendwie von einem auf den anderen Tag ist, sondern dass man es halt für die Kolleginnen und Kollegen so verträglich wie möglich halt irgendwie gestaltet. Gut, wenn jetzt eine Stadt komplett geschlossen wird, dann führt da anscheinend kein Weg drum vorbei, aber dass man halt zumindest bei in den Städten, wo nur in Anführungszeichen reduziert wird, halt wirklich auch guckt, okay, jetzt vielleicht nicht unbedingt der Vater, der irgendwie 4 Kinder zu ernähren hat oder so, ne, sondern vielleicht einfach andere Leute. Das muss man sich dann im Einzelnen angucken. Ansonsten, also den Zeitplan, den ich jetzt im Kopf habe, den das Unternehmen sich selbst gesetzt hat, wäre bis Ende des Jahres, dass das über die Bühne gegangen sein soll. Was an der Sache halt eben interessant ist, ist, dass wie gesagt Ende Januar noch dieses Bundesarbeitsgerichtsurteil quasi dann aussteht. Und ich glaube, fast alle Betriebe, die davon betroffen sind oder die damit gerade vor Gericht sind, sind eben jetzt auch von diesen Schließungen betroffen. Das heißt, das Unternehmen hat sicherlich auch ein Interesse daran, diesen BAG-Termin platzen zu lassen, indem sie einfach die Betriebe vorher einstampft und dadurch sich dieser BAG-Termin erübrigt. Deswegen hoffe ich, dass es nicht Ende des Jahres schon über die Bühne gegangen ist, sondern dass wir zumindest noch irgendwie zu diesem BAG-Termin kommen und da eben ein Urteil bekommen und dann eben auch wissen, in welchen Zuschnitten in Zukunft dann Betriebsräte gewählt werden dürfen.
Dann hoffen wir, dass vielleicht der letzte Lieferdienst mit festen Arbeitsverträgen erhalten bleibt, in Anführungszeichen. Also in diesem Sinne mit diesen Arbeitsbedingungen und oder sogar besseren Arbeitsbedingungen, wie wir gehört haben. Und genau, wäre es nur noch die Frage, gibt es irgendwo eine Plattform zentralerweise, wo man sich auf dem Laufenden halten kann oder so? Oder ist man auf die Berichterstattung der Presse angewiesen? Oder genau, gibt es da was, wo man gucken kann, unterstützen?
Ich glaube, irgendwas Zentrales haben wir gar nicht. Es kommen halt immer vereinzelt über alle möglichen Medienanstalten Berichte. Leo, kennst du da irgendwas Zentrales?
Ja, also ich habe jetzt nur Instagram, weil das tatsächlich auch das Medium, was ich so am häufigsten benutze. Da gibt es Liefern am Limit, klein und zusammen. Und natürlich auch, jetzt müssen wir kurz gucken, wie das überhaupt heißt. Ich habe es immer gar nicht im Kopf. Also Gewerkschaft NGG, auch klein und zusammen. Und dann Gewerkschaft NGG unterstrich Ost. Jetzt speziell, sage ich mal, für eben Ostdeutschland. Da werden dann auch, also vor allem natürlich auf Gewerkschaft NGG und Gewerkschaft NGG Ost, werden auch generell Arbeitskämpfe der NGG und eben der NGG Ost gepostet. Das ist ja auch in anderen Kontexten interessant. Und Liefern am Limit ist halt genau die Kampagne jetzt für Lieferando hauptsächlich. An sich eigentlich sind da auch noch andere Lieferdienste mit von erfasst, aber wir sind halt hauptsächlich bei Lieferando aktiv, weil wir da die meisten Mitglieder haben. Genau, und da werden regelmäßig dann Sachen gepostet und ansonsten, ja, in der Presse kommt man ja gerade zum Glück nicht drumherum, also wir sind ja sehr präsent jetzt wieder aufgrund der aktuellen Lage, genau, und wer sich da interessiert, der kann da auch regelmäßig gucken und wird da auch regelmäßig fündig werden, denke ich mal.
Cool, also Instagram, eure Streikplattform des Vertrauens in diesem Fall und wir danken Leo und Richard für die Zeit und für das Gespräch. Macht's gut.
Danke euch.
Gerne. Danke. Ciao.
Und wir machen eine Musik, die vorhin schon kurz angespielt wurde und jetzt vielleicht im Ganzen. Ja. Two-Star Review aus den Niederlanden.
Mensch, Jule, du im Radio.
Ich habe euch im Auto gehört.
Nee. Das ist aber auch schön.
Krass, oder? Mhm. Seid ihr Elektroauto schon mal gefahren und ja. Seid gegen die...
Gegen Baum?
Gegen nee. Die sinkende Kilometerzahl gefahren?
Naja, tut man das nicht immer?
Naja, nee, gegen die
knapp, oder was?
Gegen die sinkende Aufladung. Wenn man so in dem Tempo weitergefahren wäre, wäre es vielleicht knapp gewesen.
Ja, nee,
also, das ist dann reduziert, ja. Das auf Energiespar.
Energiegeschwindigkeit. E-Autos freuen sich schon über so 100 bis 120 km/h.
Ja, naja, genau. Ja. Aber hat geklappt, ne?
Nee, dann ist doch gut.
Mhm. Ja.
Genau. Wo warst du denn heute?
Ich war heute im wunderschönen Landkreis Mittelsachsen.
Nein, das ist wirklich schön.
In Rochlitz, sehr schön. Döbeln,
Rosswein, Leisnig.
Echt eine tolle Stadt. Also ich kenne die jetzt städtebaulich nicht, aber es gibt dort eine rege Zivilgesellschaft tatsächlich, ne? Mhm.
Und du war, aber hattest einen Grund, dass du da warst? Oder Urlaub,
nur so.
Oder?
Ach, ja. Nee, die AfD macht gerade so eine Tour, Bürgergespräche dort im Bürgerhaus, hat die dort auch schon öfter gemacht. Und da gibt es eben Leute, gab es Leute, die dagegen protestieren wollten. Und da war ich mit am Start. Die Politikerin, die nicht kommunal aktiv sind, Quote war da sehr hoch. Der ehemalige Landrat von Mittelsachsen, Dirk Neubauer, war da mit seiner Familie und Wolfram Günther, ehemaliger Minister der Grünen, die wohnen aber halt alle da. Mhm. Genau. Waren 125 Menschen und die haben protestiert gegen die AfD-Veranstaltung. Ist jetzt eigentlich nicht viel zu sagen. Angekündigt waren Maximilian Krah, dessen Mitarbeiter rumspioniert hat.
Deswegen war der angekündigt?
Nee. Ja. Gauland, Peter Gauland, heißt der so mit Vornamen?
Alexander.
Alexander, der ist ja ein bisschen aus der ersten Reihe raus, oder? Der ist ja noch irgendwas?
Der ist ja nicht noch Bundestagsabgeordneter?
Oh Gott, der war mal Vorsitzender der AfD, ne?
Ja, naja, Fraktionen auch hier gedöns, oder? Bundestagsfraktionsvorsitzender?
Ja, kann sein.
Naja.
Und der lokale Abgeordnete Monschek heißt der. Der ist jetzt im Landtag, war vorher im Bundestag, hat sich quasi verschlechtert. Und die beiden Großköpfe sind nicht gekommen. Und naja. Ja.
Und aber gab es trotzdem Publikum?
Ja, es gab Publikum, muss man sagen.
Wie stellt sich denn die Situation bei so einer Veranstaltung heutzutage dar?
Wie meinst du das?
Naja,
ich war nicht drin.
Aber in so einer kleineren Stadt mit Protest davor, Bürgerhaus, was weiß ich, 100 Leute, die sich das angucken wollen.
Ja, mindestens 100 Leute, die sich das angucken wollen, die auch ganz
Polizei dazwischen wahrscheinlich
aussah. Ja, eigentlich war alles ganz ruhig, aber die Polizei war sehr gestresst und hat versucht, die Kundgebung, die Protestkundgebung
zu beschneiden.
Beschneiden, genau, und weiter wegzurücken. Und das war eine sehr aufreibende Diskussion, obwohl da alles so friedlich war. Die Leute haben nicht mal dolle was gerufen oder so. Sie standen da, haben Musik gehört, einen Redebeitrag.
Das geht nicht.
Naja, aber nicht der Rede wert. Aber schön, dass es in so einem kleinen Ort so viele Leute mobilisiert. Dagegen auch zu kommen. Vielleicht war das so in der Waage. Kann ich nicht einschätzen. Und viele ältere Leute auch. So Omas gegen Rechts, Döbeln sind sehr aktiv. Waren da.
Und hieß Tour jetzt, die sind morgen dann in Rosswein oder
kann sein, ja.
Sinngemäß?
Ja, ja, die fahren durch Sachsen gerade mit solchen Veranstaltungen, mit solchen Bürgerveranstaltungen.
Ja, nicht, nicht jedes Mal mit Gauland und Krah, sondern auch mal.
Ja, aber wenn die nicht kommen, können sie es ja trotzdem machen.
Ja, ja, mal mit Alice Weidel am 31.09. in Leipzig. Ja,
ja, was ist gestern gesehen.
Was es gar nicht gibt, ja, dieses Datum.
Also protestieren brauchen wir am 31.09. nicht, das ist klar. Aber das, wer hingehen will zu Alice Weidel, der müsste am 31.09. hingehen.
Der könnte mal hingehen, ja. Ich weiß nicht, ob der Ort damit ausgeschildert war, ne?
Ich habe es nur beim Vorbeifahren gesehen und habe keine Details entziffern können.
Ja, ich weiß nicht, was soll man so über die AfD sagen, ne? Also das ist so, das ist Normalzustand. Ich habe ja manchmal so Schülerinnengespräche, leider auch mit, Schulen können sich so Abgeordnete aus Fraktionen einladen und da gibt es auch Schulen, die AfD-Leute einladen und da war ich neulich wieder mit einem AfD-Typen aus Dresden, der setzt sich dahin und sagt, er hat nichts gegen Ausländer, er findet das richtig gut, Arbeitsmigration und wenn der AfD immer vorgeworfen wird, dass die hier rassistisch sei, das stimmt einfach nicht, das stimmt nicht.
Weil es so ist.
Und dann sitzt man fassungslos da. Mhm. Und denkt sich, na, die, aber die Einordnung als gesichert rechtsextrem ist ja passiert, weil sie so
ein völkisches Weltbild
ein
vertritt.
Ein völkisches Weltbild, was Menschen ausschließt aus der Gemeinschaft. Ne? Naja, haben die sich alle ausgedacht da oben.
Das ist ja auch so ein schöner Satz, ne? Also Arbeitsmigration ist doch super, ich bin doch kein Rassist. Also das ist ja, also
ja.
Kann man jetzt nochmal wegen der Satzlogik drüber gehen, ne? Was steckt da alles drin?
Aber verfolgt ihr das so nach der Migration, die ja jetzt auch viel besprochen ist, 10 Jahre danach? Ist das bei uns?
Ja, diesmal ist es bei uns. Vorhin war es bei Leo am Telefon. Das kann ich bestätigen.
Ist jetzt das Windrad-Thema, also ist jetzt schwierig, das nebeneinander zu stellen, aber das Windrad-Thema wird jetzt durch die Gassen getrieben.
Ja.
Massiv. Mitbekommen?
Ja. Ich hatte das doch mal erzählt, als ich MDR aktuell hörte und dachte, ich höre gerade einen O-Ton im Interview von dem Vorsitzenden einer Bürgerinitiative gegen Windräder und es stellt sich heraus, ich hörte einen O-Ton des Bürgermeisters von Großenhain.
Die, der aber auch seine Bürger beschützen muss.
Ja.
Vor dem Schatten, vor der Verschattung.
Die Leipziger Lokal...
Die Landschaft um Großenhain rum, ja, ne? Also wie man da von einer Verschandlung sprechen kann, das ist also, naja.
Die ist sowieso. Die FAZ hat neulich so einen Faktencheck-Artikel, der war ist wirklich zu empfehlen, zu so Mythen über Windräder. Und was ich mir jetzt gemerkt habe, ist, es gibt einen Mythos, dass dadurch irgendwie zu viel Plastikzeug in die Luft geweht wird.
Aha.
Es ist ein Mythos und eine Kritik daran. Und die FAZ hat daneben gestellt, dass die Windräder, die es gibt in Deutschland, 1000 Maßeinheit irgendwas von Plaste irgendwie in die Luft schleudern und Schuhsohlen 9000. So, das war, ich kann jetzt nicht sagen, welche Maßeinheit das war.
Nee, also die Maßeinheit dafür hat Olaf Schubert eingeführt, Reifenabhub.
Ja, wahrscheinlich, genau, ne? Aber das war so daneben gestellt und ähnlich kann man das mit, ich glaube, in Sachsen sind bisher 15 Fledermäuse gestorben. Das Mist.
Wer erzählt denn sowas?
Ich weiß es nicht.
Habt ihr mal im Flughafen gefragt, wie viele Vögel dort im Vogelschlag und so?
Ach ja, genau. Durch Glasscheiben exponentiell mehr Vögel, die sterben.
Mhm. Dabei gibt es diese guten Aufkleber, auf die die Vögel achten könnten. Achtung, hier nie rein.
Richtig. Aber nein. Könnte man ja auch an Windräder kleben.
Das stimmt, ja. Können wir jetzt vertiefen? Also ist mir gerade eingefallen bei der AfD. Da ist sie ja auch wieder vorne dabei, ne? Beim Protest.
Ja, überhaupt das ganze Thema Klimawandel scheint so auf dem extrem absteigenden Ast zu sein, gefühlt. So, ne? Also wenn da noch so das ein bisschen Thema war in den letzten Jahren und natürlich auch großes Thema, Stichwort Fridays for Future und alles sowas. Die haben jetzt auch andere Themen.
Ja.
Aber genau, das finde ich beeindruckend, dass sich das gar nicht mehr offensichtlich juckt. Stichwort Rassismus, das funktioniert natürlich weiterhin. Blätter rauschen, Sommerloch, Stichwort Miram hat Menschen abgebildet mit nicht weißer Hautfarbe auf einer Käsepackung.
Auf dem Käse?
Da gab's, da war natürlich wieder, da war was los. Wahnsinn.
Das ist ja auch nicht.
Ja. Viele Boykottaufrufe von Jürgen und Helmut auf Facebook und so. Die haben bestimmt noch nie einen Miram-Käse vorher gekauft. Naja.
Oh Gott.
Da wirst du immer geerdet, wenn du dann darüber Debatten siehst. Leute, eine Käsepackung. Mhm. Also, was ist los?
Wir haben Jubiläum, ne? 10 Jahre, wir schaffen das. Greg hat es letztens intern angesprochen. Ich war ganz beeindruckt. Ich habe Deutschlandfunk dazu gehört. Da war die Rede tatsächlich, wie ich finde, inhaltlich korrekt. Merkel hat damals die Grenzen nicht geschlossen. Bei weitem nicht Usus, ne? Kann man, wenn man zum Beispiel MDR aktuell hört, regelrecht täglich nachverfolgen. Beim MDR hieß es immer noch, Merkel hat damals die Grenzen geöffnet. Was einfach faktisch falsch ist, ne?
Das ist der AfD-Spin, ne?
Naja, klar. Ja.
Und
ja.
Konservative CDU-Spin.
Genau, hält sich hartnäckig auch in öffentlich-rechtlichen. Beeindruckend. 10 Jahre später.
Ja,
Vor allem jetzt, wo man die Geschehnisse quasi nochmal Revue passieren lässt. Inklusive der nicht erfolgten Nicht-Grenzöffnung.
Ja, ja, doppelte Verneinung, da würde ich jetzt.
Ja.
Das ist nicht fürs Radio.
Nee.
Ein anderes Jubiläum gibt es jetzt auch noch, aber Jubiläum wurde mir vor Jahren mal gesagt, sollte man nicht sagen, bei so Negativ-Jahrestagen. Chemnitz, die rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz nach dem Tod eines Menschen.
Die es ja aber nicht gab.
Die rassistischen Ausschreitungen, ja.
Laut dem damaligen Verfassungsschutz. Chef, jetzt Chef der Werteunion und abgesägter, wahrscheinlich Werteunionschef.
Und Kretschmer hat das auch, hat den Tenor bestätigt, ja, ne? Also tatsächlich, ne? Vom 26. August bis weit in den September hinein immer wieder rechte Aufmärsche, Jagden von Menschen mit Migrationsgeschichte durch die Stadt und so weiter und so fort. Es gibt diese Zahlen, die man abfragen kann. Demnach sind, weiß ich nicht, 2/3 der Verfahren gegen Faschos eingestellt worden, ohne Ergebnis oder mit kleinen Auflagen irgendwie. Und derzeit ist, glaube ich, die zweite Verhandlungsrunde in einem Verfahrenskomplex gegen insgesamt 28 Neonazis, die sehr gewaltsam und sehr deutlich Protestierende einer Herzstadt-Hetze-Kundgebung am 1. September 2018 in Chemnitz angegriffen haben.
War das die große Konzertnacht?
Ich glaube, das war so eine große der große Demo-Tag, an dem Höcke und Urban so mit...
Ach der, okay. Ja, das war intensiv, ja.
Ja, genau. Und das hat am Rande stattgefunden. Das betraf vor allem Leute aus Hessen. Und genau, in diesem zweiten Verfahrenskomplex sind jetzt auch 3 Freisprüche passiert und 1 Einstellung. Und in dem ersten Verfahrenskomplex, also es ist aufgetrennt worden gegen diese 28 Personen, das sind teilweise stadtbekannte Nazis aus Hessen und NRW, keine Ahnung, gab es auch schon Einstellungen. Das ist irgendwie so bitter.
Klar.
Und die Leute machen Nebenklage zum Teil, sehr engagierte Anwälte in Opferberatung ist drin und müssen dann Freisprüche mitbekommen. Ne? So läuft die Aufarbeitung.
Das war ja auch der Tag, mindestens dieser eine Tag Chemnitz. Damals in der Kulturhauptstadt, wo die Polizei offensichtlich das Memo nicht bekommen hat und mit einer Witzausrüstung an Personell und Autos, mal verglichen mit Legida gegen Protest oder sowas, da stand und es dann einfach Flaschen und Scherben und Böller hagelte. Und da hat das LKA offensichtlich sich... nicht gedacht.
Das stimmt, ja.
Ach, wo die Mobilisierung verpasst hatten.
Ja. Hatten sie, aber ich glaube schon auch.
Die rechte Mobilisierung, ne?
Auch die erste rechte Mobilisierung und das war dann schon der dritte Tag oder so. Da war ich, glaube ich, auch in Chemnitz und hatte schon echt auch Angst. Also weil das einfach, ohne der Polizei zu vertrauen, zu wenig war von den Puffer. Na gut.
Ich erinnere mich daran, dass ein Journalist es gewagt hat, einen Menschen aus einer Wohnung dort um die Ecke, also vorm Nüschel, so plus minus, den Hitlergruß zeigte und dann diese Person fotografierte und dazu aber in die Demo der rechten Demo rein musste und holla die Waldfee, das ergab ein kurzes, wie sagt man?
Hallo.
Wie heißt das? Spalierlauf? Doch. Du bist doch mal alles.
Ja.
Naja, wir reichen das nach.
So ein Lauf.
Ja.
So ein Straflauf quasi, wo man dann von denen, die um ihn rumstehen, bestraft wird.
Ja, ich weiß.
Es rät unter Sendel. Was?
Ich krieg's jetzt auch nicht, also weder in den Kopf noch.
Nee, da kann man sowas.
Aber es liegt einem, kann ich mal jemand anrufen und uns erlösen?
Facetten, Fax, bitte, Fax.
Facettenlauf, nee.
Facettenlauf. Fasanen. Ein Fasanenlauf.
Ja. Ich würde mal versuchen, einen Gruß in die JSA-Riges Breitingen zu schicken, falls uns zugehört wird. Könnte sein.
JSA.
Jugendstrafanstalt Riges Breitingen.
Ist das nicht mal JVA?
Ja, es ist, es heißt Jugendstrafanstalt, darum heißt es JSA. Achso, wegen SA ist.
Nee, ich dachte immer, es hieß immer Justizvollzugsanstalt.
Nee. Vielleicht kommt es ja an. Und ich habe einen Wunsch, nämlich, dass wir eine Veranstaltung ankündigen.
Na, du hast 3 Minuten.
Oder hattet ihr noch?
Nee.
Am 6.9. zeigen wir im OT Konnewitz Good Luck, Good Life. Der Film begleitet die Besatzung der Seapunk 1 bei ihrem ersten Such- und Rettungseinsatz und so weiter und so fort. Wird man im OT Konowitz am 6.9. also erleben können. Filmstart 18 Uhr mit Gesprächsrunde. Seapunk ist eine coole Seenotrettungsorganisation.
Nicht zu verwechseln mit Sea Shepherd.
Jule ist eine geborene Nachrichtenleserin. Machen wir dann demnächst, ne? Jule präsentiert die Nachrichten der Woche.
Und war das jetzt schon beides in einem?
Das war ein Termin.
Ja, aber was hat das jetzt mit der JSA zu tun?
Das war nur so ein Gruß an jemanden, der uns vielleicht zuhört.
Ach, der Gruß ist schon fertig. Ich dachte, da wird auch noch verlesen.
Nee.
Okay. Jetzt verstehe ich.
Folgendes salbungsvolle Grußworte seien verlesen.
Das gibt es doch, sowas.
Ja.
Ja, stimmt, es gibt's.
Ja.
Am 7.9. ist Chocho Calling. Schon mal gehört?
Ja.
Coole Veranstaltung auf dem Schwarze Platz. Ab 14 Uhr. Ein kleiner Schocher.
And I live by the river.
Richtig. Naja.
Morgen CSD in Zwickau.
Naja.
Kann man 10.30 Uhr, glaube ich, im Zug fahren.
Ja, das denke ich auch.
Wo sind wir in der CSD-Saison?
Es kommen noch Freiberg, Zittau, Döbeln und Görlitz.
Okay.
Zumindest in Sachsen.
Wir ziehen dann irgendwann mal ein Fazit,
was? Gut aufgesagt, ne?
Ja. Gut aufgesagt.
Ich sag tschüss.
Danke, Jule, das war's links in der Radio.
Tschüssi.
Danke
euch.
Tschüssi.